Der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Ein Podcast von Michael Scheier.
Erich,
ja,
du bist ein halber Schweizer.
Ja.
Dir muss doch klar sein, wo die Schweizer Grenze hier verläuft am Bodensee, oder? Wo die Schweizer Grenzen verlaufen am Bodensee.
Doch, würde ich sagen, dass ich das einigermaßen weiß.
Die Grenze so von Konstanz runter Richtung Westen, so diesen ganzen Rhein entlang, das ist ein ziemlich zerklüftetes Ding, gell?
Mhm.
Da geht's mal hoch, mal runter, eher so am Rhein entlang, aber Abweichungen, eine kleine Enklave ist ja da auch noch dabei.
Mhm. Büsingen.
Aber weißt du, was ich mich schon, ja genau, Büsingen. Aber was ich mich immer schon gefragt habe, warum eigentlich, wenn man mal so die südliche Seite anschaut auf der Karte, wo ja eigentlich immer die Schweiz ist, warum ist ausgerechnet Konstanz auf diesem Teil des Bodensees eigentlich deutsch? Dieser kleine Winkel Konstanz, wieso ist der denn da?
Das ist eine interessante Frage, weil Konstanz und Kreuzlingen ja praktisch so
genau.
Siamesisch zwillingsähnlich zusammengewachsen.
So ist es, ja.
Sind und vermutlich wären viele Konstanzer lieber Schweizer und weniger Kreuzlinger Deutsche. Weiß es nicht genau, aber erklär uns doch mal, warum das so ist.
Also, jeglicher Versuch, das jetzt historisch präzise zu erklären, wird die Tobsuchtsanfälle aller Historiker wahrscheinlich heraufbeschwören. Aber ich versuch's mal auf einen Punkt runterzubringen. Konstanz war zuerst da. Bevor all die Grenzen da waren. Konstanz war eine Stadt, also ein kleines, was man halt so im Mittelalter so als Stadt bezeichnet hat. Irgendwie ein paar Häusele, Kloster und eine Mauer drumherum. Und das war eben auf der Konstanzer Insel und davor. Und dann kamen aber irgendwann die Eidgenossen. Das war Mitte des 15. Jahrhunderts. Und die haben den Thurgau übernommen und haben dann mit den Schwaben da gekämpft. Brutalst. Und am Ende dieses Krieges haben dann die Eidgenossen gewonnen und sie haben sich dort, da wurde dann eine Grenze gezogen. Aber Konstanz wurde tatsächlich ausgenommen und ist dann deutsch geblieben, also schwäbisch geblieben. Alles andere ist eidgenössisch. Und seither hat sich diese Grenze eigentlich nie wieder verändert. Konstanz wurde dann mal österreichisch und dann kamen auch mal Franzosen, die es besetzt haben und es ging hin und her und dann standen die Schweden vor der Tür. Also wenn man sich mal diese Konstanzer Geschichte anschaut, das ist ein einziges Faszinosum. Da könnten wir 8 Podcast-Ausgaben draus machen. Aber irgendwie seit die Eidgenossen kamen und diese eine Fitzel Land deutsch geblieben ist, hat sich das im Laufe der Jahrhunderte nie wieder verändert. Und das ist jetzt historisch nicht präzise, ja? Aber im Endeffekt, lässt sich darauf einfach reduzieren. Konstanz war zuerst da, bevor die Grenzen da waren.
Okay. Ja. Interessanter Gedanke.
Und dann war ja auch noch der Krieg, muss man auch noch sagen, wo es dann hin und her ging, welche Seeseite verdunkelt man und lässt man an. Weil dann haben die Konstanzer haben natürlich ausgemacht und dann haben die Schweizer allerdings auch erst verdunkelt und dann wurde aber irrtümlicherweise Schaffhausen mitgebombt, dann haben die es wieder angemacht und dann haben die Konstanzer wieder gesagt, die südliche Seite machen wir auch wieder an, damit die nicht wissen, wo es genau verläuft. Und heute ist es ja so, zwischen Konstanz und Kreuzlingen verläuft eine EU-Außengrenze und die ist aber nicht da. Da gibt's keinen Zaun, keine Grenzbeamten, da stehen nur Kunstwerke seit 10 Jahren. Und das ist ganz spannend, diese Kunstgrenze, wie sie heißt. Da stehen Kunstwerke und die stehen so, dass sie jeweils auf der deutschen als auch auf der Schweizer Seite stehen. Und wenn man da vorbeiläuft und ein Kunstwerk sieht, weiß man, hier betrete ich gerade deutschen oder Schweizer Boden. Wow. Und warum erzähle ich heute so viel über Kreuzlingen?
Weil wir in Kreuzlingen sind.
In einem wunderschönen Garten unterhalb eines Kirschbaums, der Früchte trägt. Und wir haben als Gästin in unsere Sendung eingeladen, Rahel Wohngensinger. Hallo Rahel.
Hallo Michael. Hallo Erich.
Hallo Rahel. Und warum haben wir Sie eingeladen? Wir haben Sie eingeladen, weil ich vor ein paar Wochen in Kreuzlingen zu Besuch war im Theater. Und das hatte ich auch im Tipp angekündigt damals in der Vorstellung Herr Fessler und die Stürme der Liebe. Und dieses Stück hat mich so fasziniert und so zu Tränen gerührt, dass ich mir im Anschluss dachte, es wäre einfach sehr schön, wenn wir mit der Ideengeberin dieses Stücks mal sprechen könnten, Rahel Wohngensinger. Rahel Wohngensinger ist 1980 geboren, ist also genauso alt wie ich. Verheiratet, hat drei Kinder, sie ist in St. Gallen aufgewachsen und sie hat dann 2001 Querflöte studiert, zunächst an der Hochschule für Musik in Winterthur, ist aber dann nach Berlin gegangen, an die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Das wird spannend, darüber werden wir gleich wahrscheinlich ein bisschen reden, wie es einer Schweizerin in Berlin so geht. Der Humboldt-Bruder damals, der auf Entdeckerreise ging, fand Berlin ja ein stinkendes Moloch, warum es ihn nie dorthin verschlagen hat. Und sein Bruder hat ja die Freie Universität in Berlin gegründet. So unterschiedlich kann man Berlin sehen.
Unterschiedlich können Geschwister sein.
Genau so ist es, ja. Und seit 2007 ist Ralvo in Gensinger freischaffende Puppenspielerin. Und sie ist im Leitungsteam der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld. Und auch darüber können wir mal sprechen, wie es einem Kulturbetrieb heutzutage so ergeht. Die Kultur, das hören wir ja gerade ganz oft, ist in Mitleidenschaft gezogen, weil natürlich immer, wenn es der Wirtschaft nicht so gut geht, dann ächzen am ersten immer so die Kulturbetriebe. Vielleicht ist das in Frauenfeld ganz anders. Darüber wollen wir reden. Also, wie schön, dass du in unserer Sendung bist.
Und wenn du gerade von Kultur und Tipps sprichst, bevor wir
Rahel jetzt endlich vielen Dank für die Erinnerung.
Holen, daran erinnern, mal, jetzt hab ich so dass viel... wir, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht also einen Grund haben, auch ganz durchzuhören, außer unserem wunderbaren Gast. Heute gibt's einen Gastro-Tipp, der auf deutscher Seite in Überlingen angesiedelt ist, und zwar die Seehalde der Gebrüder Gruhler, die dort praktisch, man kann fast mit den Füßen im Wasser stecken und bekommt sehr anständiges Essen serviert. Das werde ich heute in meinem Gastro-Tipp ein bisschen ausführen.
Warst du da mit den Füßen im Wasser?
Nein, nicht ganz, aber ich war mit einer Freundin.
Da sind Fische gestorben.
Wir haben tatsächlich beobachtet, wie sich Schwäne, also ein Schwanen-Ehepaar, gestritten hat.
Ah, okay.
Und fanden das aufgrund der Harmonie am Tisch besonders schön kontrastreich. Und darüber würde ich was erzählen im Gastro-Tipp. Und welchen Kulturtipp dürfen wir denn heute von dir erwarten, lieber Michael?
Ich weiß,
überrasch uns. Hast du diesmal deine Hausaufgaben gemacht?
Du lächelst schon, weil du denkst, ich habe wieder nichts gemacht. Habe ich. Der Sommer hat angefangen. Es geht jetzt um Festspiele. Überall um Festspiele. Und wer es noch nicht weiß, in Langenargen, in dem kleinen, schönen, beschaulichen Städtchen Langenargen, gibt's auch Festspiele. Und die haben ein Abendstück und ein Mittagsstück. Mhm. Und welches diese beiden Stücke sind und warum es sich lohnt, auch nach Langenargen zu gehen, um sich die Festspiele anzuschauen, das werde ich am Ende der Sendung im Kulturtipp erklären.
Sehr gut.
Spoiler. Es ist eine der bekanntesten Liebesgeschichten der Weltgeschichte. Und jetzt wissen wir es vielleicht alle. Aber vielen Dank, dass du mich dran erinnert hast. Da kann man seine Moderationskarte ablesen, was man will. Am Ende vergisst man dann doch wieder die Hälfte.
Richtig. Darum bin ich ja da.
So, nun soll es aber um Herr Fessler gehen. Herr Fessler, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die natürlich nicht dabei waren, Rahel, kannst du uns mal ganz kurz den Inhalt des Stücks wiedergeben?
Herr Fessler ist ein Esel. Herr Fessler ist ein alter Esel. Herr Fessler ist gebaut worden in Berlin, wie immer bei meinem Puppenbauer, die ich eigentlich immer wieder frage. Über all die Jahre ist da eine gute Zusammenarbeit entstanden. Herr Fessler ist eigentlich eine Auftragsarbeit gewesen ursprünglich für Frauenfeld in einem anderen Stück. Der hat so 30 Minuten die Weihnachtsgeschichte erzählt. Ist eigentlich, als ich das Telefon damals bekommen habe, ich war gerade in Braunschweig am Essen mit einer Zeitung, das Essen war noch nicht da, hat mein Kollege angerufen aus der Theaterwerkstatt Gleis 5, der hat das immer organisiert, diese Lichterrundgänge in Frauenfeld, die haben jeweils im Advent so Projektionen auf die Häuser und das wird dann immer begleitet, einmal war es Maria Maria, einmal Josef Josef und dann hat der mich sozusagen angefragt, könntest du nicht was mit einem Esel machen? Und ich habe dann so schon irgendwie keine Lust gehabt auf ein Telefon, habe es dann trotzdem abgenommen und dann war diese Anfrage Esel und ich gesagt, oh, ich hab zwar ja gesagt, wie man das dann, und hatte aber gar nicht so eine Lust. Und dann, wie das manchmal so ist, wenn man einen Auftrag bekommt und dann doch irgendwie darüber nachdenkt, weiß ich noch, wie ich mit Simon im Auto war, das muss ein ganz gewöhnlicher alter Esel sein, der sich einbildet, dass er die Maria getragen hat. Dass er sozusagen dabei war. Und Eigentlich hat er eine ganz tragische Geschichte. Und so ist Herr Fessler feiert Weihnachten entstanden. 30 Minuten, draußen gespielt, in der Kälte, das war noch Corona-Zeit. Und schon damals hat der Stadtpräsident von Frauenfeld, da wurde es immer schärfer, die Corona, es wurde immer mehr gestrichen, nur noch 30 Leute, nur noch 15 Leute, nur noch 5 Leute oder 10. Und der Stadtpräsident hat gesagt, nee, Herr Fessler muss spielen. Das irgendwie hat die Leute so berührt. Es wurde dann aber natürlich alles gecancelt, wissen wir ja. Aber auf jeden Fall ist da Herr Fessler die Figur entstanden und die hat Simon und mich irgendwie berührt. Der hat irgendwas in uns, ist da in Schwingen gekommen und wir haben irgendwie gemerkt, ach, ich habe noch nie ein Solo gemacht. Und hatte auch immer viel Respekt vor einem Solo. Aber mit Herrn Fessler habe ich gedacht, das könnte was sein. Seine Geschichte, so diese Idee von, dass er wirklich da in seine Akte blickt. Herr Fessler ist total verwahrlost gehalten worden. Er ist inzwischen gut aufgehoben in einem Seniorenheim, wird da gut betreut. Und Frau Wolgensinger, die da seine Betreuung ist, die hat eine Weiterbildung gemacht.
Sehr enthusiastisch.
Ja, sehr genau. Sie ist sehr im Bereich Snoozelen. Das ist so eine sinnliche Therapieform, wie man alte Menschen berühren kann oder mit ihnen arbeiten kann, sie erwecken kann mit ihnen. Und Herr Fessler ist sozusagen natürlich lustlos. Bei all diesen Themen, was irgendwie kreative Beschäftigung, Frau Wolgensing hat eine neue Idee, was sie mit ihm machen kann, basteln. Und Herr Fessler ist so immer sarkastisch, macht Frau Wolgensinger auch, ja, greift die auch an, verbal, ist so wirklich unhandlich, schweizerdeutschen, hässiger, unangenehme Typ.
Aber sehr lustig. Ich habe mich sehr amüsiert. Ja, meine sehr Frau lustig. Hat schon ein paar Sprüche mitgenommen.
Ja, ja. Und, ja, er ist sehr lustig. Und ja, und dann haben wir, Simon und ich, sozusagen überlegt, wie diese Geschichte, dieser Ablauf der Geschichte sein kann, die Dramaturgie und alles. Und so ist diese Geschichte entstanden, Herr Fessler. Der Höhepunkt ist sozusagen, dass er sich konfrontiert mit seiner Akte. Und das Lustige an der Geschichte ist ja, dass uns das wirklich auch ein bisschen so passiert ist. Also es gibt ja noch diese Schiene mit den toten Fischen. Es gibt auch noch die Ebene von Frau Wolgensinger mit Simon. Und mit der Tochter, die eben anruft und alle Fische mit dem Bauch nach oben Aquarium schwimmen. Und das ist uns wirklich so passiert. Und das haben wir da. Auch unsere Tochter spielt mit. Die durfte da, es hat ein bisschen gedauert, bis sie bereit war, mitzumachen. Aber sie hat es dann mit Freude, ein Take, eine Chance hatten wir. Die haben wir gepackt und es klappt super. Also Herr Fessler telefoniert dann auch mit
genau,
ihr.
Ja, genau. Sie taucht nicht auf der Bühne auf. Nee. Sie wird eingesprochen, sie wird eingespielt und kann eben von ihrer Trauer erzählen, dass ihre Fische alle. Und Herr Fessler kann aber diese Trauer annehmen und damit umgehen. Also das ist einer der berührenden Momente, wo man diesem grantigen alten Herrn, der da rummosert, dann auf einmal abkauft, dass er eine gehörige Portion Empathie auch hat. Aber der eine ganz andere Geschichte erlebt hat in Wirklichkeit, als er sie erzählt. Ist das wirklich nur so geboren oder hast du das auch irgendwo mal erlebt? Also so eine, die Geschichte, dass eine Gesellschaft sich mit den alten Menschen, mit den älter werdenden Menschen auch auseinandersetzen muss, die ist ja omnipräsent. Also wie gehen wir mit den Menschen im Altersheim eigentlich um und mit ihren Erfahrungen?
Ich weiß nicht, wo die Geschichte herkommt. Wir haben es jetzt nicht so gesellschaftspolitisch uns gesagt, wir wählen dieses Thema. Ich meine, wir sind geprägt von unseren Geschichten. Meine Mutter hat im Altersheim gearbeitet. Meine beste Freundin arbeitet im Pflegebereich. Ich selber, die Generation vor mir, sind sehr arm aufgewachsen im Tockenburg, effektiv, wo Herr Fessler auch herkommt.
Ah ja.
Und kinderreiche Familien, Arbeit, 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 Glaube, sicher auch viel Strenge, viel Härte. Und ich glaube schon, dass das alles mit reinspielt, wenn man so eine Geschichte kreiert. Aber ich selber habe mal kurze Zeit meinen eigenen Großvater ein bisschen gepflegt, aber habe jetzt auch nicht so einen direkten, wir haben jetzt auch nicht mit einem Altersheim Kontakt aufgenommen und Pflegepersonal mal auf eine Probe eingeladen. Du, wie macht man das denn so?
Aber gibt es da ein archetypisches Vorbild oder ist es so eine, wie soll ich sagen, so ein Konzentrat des Typus Tockenburger, alter Mann? Oder gibt es eine Person oder mehrere Personen, die als Vorbilder dienen, die aus deiner Biografie vielleicht sind?
Ich glaube, das sind so nicht an einer Figur festmachen kann, aber ich glaube schon, dass Herr Fessler viel mit auch ein bisschen mit meiner Geschichte zu tun hat. Und ich glaube, das ist gar nicht so bewusst. Und das ist dann seine Personage, die entsteht, die immer mehr geschärft wird. Und das Interessante ist, dass nach dem Stück die Leute, die Zuschauer, da hatte ich auch keine Erfahrung davor. Ich kenne das von Kinderstücken, dass die Kinder danach kommen und die Wildsau noch irgendwie umarmen oder mit dir kurz was sprechen. Aber Herr Fessler mit erwachsenen Menschen, also die kommen danach und teilweise reden die mit Herrn Fessler. Und das ist schon ein bisschen absurd, weil für mich ist es ja schon auch ein Handwerk. Aber Herr Fessler kann schon sehr lebendig sein und der hat wirklich so eine Eigenständigkeit bekommen, die jetzt, wenn ich so über meine Puppen nachdenke, die ich alle im Lager habe, hat er schon eine spezielle Rolle.
Ist das ein Klischee? Also ich kann mich erinnern, dass ich vor 20 Jahren mal bei einem Puppenfestival als Volontär bei der Zeitung eingesetzt war und es war Sommer und ich dachte mir, alle Biergärten haben geöffnet und ich muss in dieses dunkle Zelt gehen bei 30 Grad und muss mir Puppen ansehen und war natürlich praktisch geläutert von den verschiedenen Aufführungen und den Möglichkeiten. Und da hat irgendjemand was davon gesagt, dass man irgendwann nicht mehr weiß, ob die Puppe den Menschen im Griff hat oder der Mensch die Puppe und dass sich das so ein bisschen auflöst. Und das, was du jetzt über Herrn Fessler gesagt hast, scheint ja auch so diese Personalisierung, also dieses sich verselbstständigen. Ja. Ist das ein Klischee oder ist das was du öfter spürst,
also
wenn du mit deinen Puppen
arbeitest? Also es ist natürlich als Spielerin, glaube ich, schon eher selten. Es gibt so kleine Momente, wo ich zum Beispiel, kann ich mich an eine Frage erinnern, Herr Fessler, mögen Sie Kinder oder so? Und dann Herr Fessler wirklich schlagfertig, nee. Nee, also. Und da war ich erstaunt. Da habe ich gedacht, ah, okay. Aber sonst ist es natürlich für mich, das Handwerk steht im Zentrum und die Magie entsteht bei dem Zuschauer. Und es ist ja, man muss sich das, in meinem Kopf sind ja diese beiden Dialoge. Das sind die Stimme von Herrn Fessler, meine Stimme. Und das ist auch hohe Präzision. Das ist auch sehr anstrengend. Und das, ich könnte mir jetzt vorstellen, so ein Stück, wo ich mehr im Hintergrund bin und die Puppe sozusagen der Star ist, dann kann ich mir vorstellen, kann man auch mehr improvisieren oder noch mehr einfließen lassen, so spontan. Aber wenn man, ich sage immer, die Königsdisziplin ist so dieser Dialog zwischen mir und Puppe. Das bedarf ganz genauen Blickwinkel zu gucken, wer guckt wen an, wie macht man das Timing. Das Timing ist bei Puppenspiel elementar.
Ich habe gerade gelacht, ja. Deswegen, weil ich habe einfach sein Gesicht vor Augen.
Ja.
Ich nicht.
Ja, das ist einfach, der ist präsent. Herr Fessler hat sich in meine Erinnerungen eingegraben und ist genau das, was ich irgendwie erwartet hätte. Aber es kam aus dir raus natürlich, das muss man präzisieren. Dieses Nein war ein Nein, das du gespielt, also nicht gespielt, aber das war deine Rolle. Lebst du über Herrn Fessler auch ein bisschen deine Aggressionen auf die Welt aus? Macht es Spaß dann, solche Zoten?
Ja, klar. Also ich meine, das sind ja alles dann, es ist wunderbar, dass ich als Person so verschiedene Typen spielen darf. Ich habe ein Stück mit einer Wildsau, jetzt spiele ich ein Mädchen, da habe ich den alten Esel, dann habe ich einen Hund, der ist auch schön, ganz schön frech. Und diese Narrenfreiheit, die eine Puppe hat und sich auch nehmen darf und eben Klischee, also eine Puppe darf Klischee sein, es darf überzeichnet sein und das ist herrlich.
Das ist, wir haben uns auf dem Weg hierher, haben uns überlegt, warum Puppenspiel für Erwachsene eigentlich spannend ist, ja, weil so der erste Impuls ist ja immer Kasperletheater, Puppen, die irgendwie Quatsch machen. Und du sagst jetzt, es ist ein Klischee, es ist ein Stereotyp. Ich habe da gerade eine These aufgestellt gehabt, warum uns Puppen so emotional mitnehmen können. Und meine These war oder ist, da bei einer Puppe gibt's im Prinzip keine Emotionen zunächst mal. Das ist einfach nur
tote Materie.
Tote Materie. Aber wenn wir miteinander kommunizieren, dann passieren so viele Informationen über unsere Stimme, über unser Gesicht, über die Körperhaltung, über alles, dass es schwerfällt, sich auf eins zu konzentrieren. Mhm. Und wenn man sozusagen diese Gesamtkommunikation, die in Gesichtern und Stimmen so vorgeht, wenn man die abschaltet, dann bleibt nur noch eine Emotion übrig. Mhm. Und möglicherweise ist die dann so treffsicher.
So diese Reduktion eigentlich, dieser Fokus.
Hältst du das für plausibel?
Ja, das finde ich sehr spannend. Daran habe ich noch nie gedacht. Ja, das kann gut sein, dass dieses Reduzieren, ich glaube auch, dass wir Erwachsenen ja wissen, das ist tote Materie. Mhm. Das ist Schaumstoff, die gestaltet ist. Und das befreit uns. Also da sind wir nicht so voreingenommen. Es ist ja schon etwas anders, als wenn ein Mensch auf der Bühne steht, als wenn eine Puppe da ist. Mhm. Da sind wir irgendwie offener, habe ich das Gefühl. Mhm. Das weiß es nicht.
Vielleicht auch mehr mit uns selbst beschäftigt, weil wir ja mehr in diese Figur dann hineinprojizieren müssen, oder?
Ja, ich meine, vielleicht die Magie entsteht. Ja. Es ist wirklich verrückt. Weil man hat dann das vielleicht sogar das Gefühl, der hat verschiedene Mimiken oder kann irgendwas. Das stimmt ja alles gar nicht. Es macht alles unser Hirn. Mhm. Aber es ist schon faszinierend, dass das so breitflächig funktioniert, dass man jetzt da. Aber vielleicht ist es auch etwas Kindliches, etwas, wo wir eigentlich eine Sehnsucht darauf haben. Keine Ahnung. Mhm.
Ist der Umweg über die Puppe?
Ja.
Macht man das, wenn man sich selber schützt, weil man als Schauspieler zu nackt ist vielleicht und zu unmittelbar, dass man da eine Puppe dazwischen schiebt, in Anführungszeichen, um seine Geheimnisse für sich behalten zu können?
Also ich glaube, bei mir ist das schon so, ich bin eine schüchterne Person. Und die Puppe, ich bin immer, also als Puppenspielerin, eigentlich immer im Dienst der Puppe. Ich bin immer auch irgendwo, hab das Wort schon mal gesagt, Handwerkerin. Also es ist ja, ich versuche immer rauszukriegen, was sind die Grenzen? Ich lote die Grenzen aus der Puppe. Was kann sie? Wie redet sie? Und es bleibt immer, jetzt nehme ich die Hand, jetzt mache ich den Fuß, jetzt was auch immer. Es ist immer sehr technisch aus. Auch, und dazu kommt die Stimme. Und dieses Paket ist dann, löst eine Emotion aus oder ist dann stimmig. Und das ist natürlich was anderes, als wenn ich als Person mein Körper dasteht und spielt. Ja, also es gibt ja Puppenspieler, die sagen, Professoren an der Schule, Puppenspieler sind die besten Schauspieler. Also das kann ich, glaube ich. Also bei mir stimmt das nicht, glaube ich. Ich glaube, das weiß ich nicht. Aber ich bin sehr froh, dass ich eine Puppe dazwischen habe.
Und wann hast du das gemerkt? Du warst ja zuerst bei der regulären Schauspielschule als...
Ich war kurz an der Dimitri-Schule. Ja. Also ich habe Musik studiert. Mhm. Es ist wie ein anderes Leben. Es hat eigentlich nichts mehr mit mir zu tun. Ich war sehr jung. Also ich hätte eine Lehrstelle gehabt als Konditorin und habe dann aber Querflöte studiert. Und ich komme aber, meiner Familie war eine Kunstrichtung jetzt nicht so das Naheliegendste. Mein Vater ist Buchhalter. Oh. Und das war dann, also es natürlich auch, gab auch Konflikte. Und ich habe dann Querflöte studiert und habe aber schon während dem Studium gemerkt, da bin ich nicht glücklich. Und irgendwie hatte ich so einen Antrieb, ich will etwas machen, was mir Spaß macht, worin ich irgendwie Freude habe. Und habe dann während dem Studium schon bereits die Dimitri-Aufnahmeprüfung gemacht und bestanden, durfte dann aber noch nicht gehen, weil meine Eltern gesagt, nee, Querflöte wird gehen. Schön fertig gemacht. Und dann habe ich die Ausbildung abgeschlossen und danach die Dimitri wieder bestanden und habe dann in der Dimitri angefangen und habe gedacht, das wird's jetzt sein. Also wirklich, jetzt bin ich am richtigen Ort. Ich habe Simon kennengelernt an der Dimitri-Schule. Das ist das Großartige.
Das ist dein Mann,
Genau, das ist mein Mann. Aber nach 3 Wochen Dimitri-Schule war für mich klar, das ist es leider wieder nicht. Also ich diese Akrobatik, wenn ich ein Burzelbaum, ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch sagt, einen Überschlag oder so mache, dann muss ich mich erstmal gefühlt 10 Minuten wieder orientieren, oben und unten. Und da habe ich so Schiss, auch irgendwelche also so aufeinander, 2 Mann hoch, was auch immer, ich bin da einfach denkbar ungeeignet. Und ich habe mir dann gedacht, okay, jetzt ist wirklich schwierig. Also jetzt habe ich keinen Plan mehr.
Es gab bis zu dem Zeitpunkt auch kein Bewusstsein für das Medium Puppe.
Nee, null. Ich war nie im Puppentheater.
Ja.
Und dann gab es der Theater-Improvisationslehre. Die Probezeit an der Dimitri-Schule war damals noch 3 Monate. Mhm. Ich habe gedacht, okay, ich bleibe einfach, weil ich weiß ja nicht, wie weiter. Mhm. Und der hat mich am Ende zu einer Pizza eingeladen und gesagt, hey Reil, es gibt übrigens noch Puppenspiel und vielleicht wäre ja das was für dich. Ich habe gesagt, ja, das wird sein. Also es war dann eigentlich für mich, okay, das muss es sein jetzt so. Und dann haben durch Kontakte, die sie hatten, durfte ich eine Woche nach Prag im Januar, Eiseskälte. Und Stibor Turba hieß der Regisseur, der hat, Simon hat auch mit dem gearbeitet. Und der war wie so eine Eintrittskarte. Ich konnte dann in Prag in sämtliche Kellertheater, konnte einfach irgendwie Stibor Turba sagen. Und dann, ich habe kein Wort verstanden, alles tschechisch. Und ich war aber in sämtlichen Kellertheater und habe mir so richtig Puppenspiel, Traditionelles reingezogen. Mhm. Das hat mich sehr fasziniert, habe ich gedacht, okay, das mache ich. Hab dann sogar wollte die Schule genau in Prag angucken, hab's aber sprachlich Englisch nicht geschafft, in die Abteilung Puppenspiel zu kommen, sondern bin in der Szenografie gelandet. Dann habe ich gedacht, ja, okay, vielleicht muss ich doch einen anderen Ort und dann habe ich mich in Berlin dann beworben.
Genau. Ist dort das Puppenspiel ausgeprägt als hier? Also wenn du da im
Ja, ich kenne mich da historisch auch ein bisschen zu wenig aus, hätte ich mich jetzt vorbereiten müssen. Aber Puppenspiel kommt natürlich schon vom Osten, DDR, das ist so viel vertrauter. Auch das für Erwachsene.
Ja,
also es wurde schon immer auch eben versteckt in der DDR natürlich auch inhaltliche Sachen transportiert, die gedeckelt waren und übers Puppenspiel. In Deutschland gibt es in Halle, Bautzen, überall gibt es ja Puppentheater mit richtigen Puppenensemble. Mhm. Mit 10, 12 Spieler. Herrlich.
Mhm. Wie muss ich mir denn das Vorsprechen vorstellen? Also als
die Prüfung,
Schauspieler,
die
Aufnahmeprüfung als Schauspieler, der hat 3 Sequenzen vorbereitet, dialogisch oder auch monologisch und wartet.
Ich weiß
dann
gar
auf,
nicht mehr, wie es heute ist, aber bei mir war das also eben auch ein Lied, ein Gedicht und dann musste man 1 oder 2 eben Szenen vorbereiten mit Objekt, mit Materie.
Was das war, weißt du das noch?
Also ich habe, was glaube ich, mit der Querflöte irgendwas improvisiert. Ich habe so die Erfahrung gemacht, ich hatte nur kurz eine Episode, so, ich weiß nicht, es führt vielleicht zu weit. Ich habe mal Ausdruckstanz gemacht und dann hat die Ausdruckslehrerin gesagt, hey, du musst Ausdruckstanz studieren. Aber die hat das einfach vor 20 Jahren gemacht. Und dann war ich in Arnhem an der Aufnahmeprüfung und ich war komplett fehl am Platz. Aber es war so lustig und man musste dann irgendwie 5 Minuten noch improvisieren und dann habe ich dort auch was improvisiert mit der Querflöte und meinem Körper und ich. Es gibt leider keine Aufzeichnung. Und ich habe dann bei der Ernst Busch wieder sowas gemacht, wie auch an der Dimitri und da habe ich es einfach an der Ernst Busch noch mehr verbunden mit noch anderen Materialien. Aber ich habe Objekte genommen. Also ich hatte jetzt keine Puppe oder so.
Da stelle ich mir deinen Vater vor, Buchhalter hast du gesagt?
Ja.
Wie die Tochter sagt, Vater, Querflöte ist es doch nicht. Halleluja, es wird Puppenspielerin.
Nein, die Zwischenschritte nicht.
Die Zwischenschritte nicht. Ja. Aber der Witz ist, ich sag ja immer ganz gern,
nach Hause.
Ja, genau. Ich erzähle, also eine meiner Standardgeschichten ist, warum ich Philosophie studiert habe, war, ich wollte mich eigentlich an der Kunstakademie in Stuttgart einschreiben für bildende Kunst. Mhm. Und auf dem Weg heim, nachdem ich meine Mappe präsentiert hatte und eigentlich alles ganz gut aussah, auf dem Weg heim habe ich mir gedacht, nee, ich muss was Bodenständiges machen. Und dann habe ich mich für Philosophie eingeschrieben. Also, erzähle ich erzeugt Locher, oder?
Ja,
ich kann nicht verstehen, wie du von dem einen kreativen, unsicheren Dingen in einer Branche, die sehr schwierig ist, also alles, was mit diesen kreativen Berufen zu tun hat, es ist immer sehr schwierig. Es gibt ein paar wenige, die sehr viel Geld verdienen und ganz viele, die praktisch nichts verdienen. So, und mit Querflöte hat man natürlich entweder die Chance, in so ein Orchester, keine Ahnung, Sydney oder Symphonieorchester, aber das ist sehr hart, dorthin zu kommen. Aber auch in der Schauspielerei oder in der Theaterkunst ist es nicht ganz so einfach. Aber es gibt ja eben Ensembles. Und wir werden ja auch gleich drauf sprechen. Ihr habt ja das Theaterwerkstatt, genau.
Genau, die Theaterwerkstatt gleich.
Solche Betriebe gibt es und damit kann man sich dann auch einen Lebensunterhalt ermöglichen. Aber ich wollte noch mal ganz kurz zu Fessler was fragen. Ja. Nämlich, gibt es denn, du hast jetzt 2 Stücke zu Herrn Fessler, gibt es da möglicherweise auch irgendwann ein 3. Stück? Ist es dann so, wenn man mal so eine Figur hat, die auch funktioniert, die einem vielleicht auch ins Herz, die man ins Herz geschlossen hat, dass man die dann auch behält und dann irgendwie weiter überlegt.
Ja, es ist ja, man fängt dann immer an, also ich muss auch sagen, oder die, also Herr Festler, Simon und ich haben das natürlich zusammen kreiert.
Eine enge
Zusammenarbeit, und man hat dann das Weihnachtsstück und denkt, oh Gott, und jetzt machen wir ein Solo, das haben wir jetzt gesagt, dass wir das machen, oder? Das muss man ja dann auch machen. Man ist dann auch hier auf Inszenierung fertig. Letztes Jahr Prometheus, noch kein Satz ist geschrieben vom neuen Stück. Und man sagt, oh Gott, wird das was? Und dann kommt man rein und dann merkt man so, das ist jetzt gut geworden. Und wenn wir jetzt wieder ein neues machen würden mit Herrn Festler, können wir das, ist es wieder gut dann? Bleibt es auf dem Niveau? Mhm. Also ich könnte mir mit Herrn Festler effektiv, bin ich mir aber wirklich noch ganz weit weg, und ich weiß nicht, ob überhaupt, aber für Kinder könnte ich mir was vorstellen, weil er mag keine Kinder.
Ah, ja, okay.
Und ich finde das eigentlich ein spannendes Reibefeld. Also so Frau Wohlgensinger, die vielleicht das Gefühl hat, jetzt mal so ein bisschen mit Kindern in Kontakt zu kommen, wäre auch mal ganz gut.
Intergenerationen,
ja,
so.
Genau.
Spielgruppe.
Ja, genau.
Die Fessler kommen, und
ja,
die Kindergartengruppe, oh Gott.
Nee, wir haben nichts in Planung.
Okay. Erst. Ja.
Wir gönnen uns gerade ein bisschen Ruhe, weil wir zu viel gearbeitet haben.
Mhm. Okay.
Und so ein bisschen das erste Mal auch merken, oh, hoffentlich kommt wieder eine gute Idee. Mhm. Sie wird kommen, aber gerade.
Man muss sich auch eine Auszeit gönnen können, ja. Um mal so einen Kulturtipp mitten in der Sendung zu bringen, wo kann man denn Herrn Festler das nächste Mal sehen?
Das nächste Mal spiele ich ihn, glaube ich, wieder bei uns im Theater. In der Theaterwerkstatt in Frauenfeld im Dezember.
Im Dezember. Also, wer sich jetzt von dieser Geschichte so ein bisschen angefixt fühlt, der kann ja da mal schauen. Ja. Die Reise lohnt sich. Wir können ja mal über die Theaterwerkstatt sprechen. Ja. Da habe ich natürlich auch eine kleine Karte vorbereitet. Die Theaterwerkstatt Gleis 5 ist ein Gebäude, das 1855 erbaut wurde.
Okay.
Das habe ich jedenfalls der Webseite der Theaterwerkstatt entnommen.
Ja, schön.
Denkmalgeschützt ist.
Ja.
Und es war ursprünglich mal ein Lokomotivdepot. Oh, der Name verrät ja schon, er ist direkt am Bahnhof, und das Gleis 5 des Bahnhofs in Frauenfeld führt im Prinzip zu diesem Gebäude hin, aber da ist natürlich, hat nichts mehr mit Gleisen zu tun, sondern das sind Veranstaltungsräume, zwei Veranstaltungsräume drin. Da wird Puppenspiel gemacht, Theater für Kleine und Große, Konzerte, Lesungen, also ein Kulturbetrieb.
Ja.
Und da bist du im Leitungsteam.
Wir sind zu sechst.
Zu sechst.
Wir haben Literatur, die Judith Zwick aus Konstanz. Dann haben wir Dimitri, Schulabgänger, Noce Noseda, Joe Fenner, Giuseppe Spina und Simon, Simon Engeli. Und ich als Puppenspielerin. Und dann haben wir noch für Marketing Florence Leonetti angestellt und für die Finanzen Anja Mosimann. Zwei angestellt, genau.
Wie geht es denn der Theaterwerkstatt? Ist das ein brummender Betrieb?
Ja.
Ja? Ein brummender Betrieb?
Uns geht's gut.
Ja.
Also wir müssen auch immer, aber also die Leute, jetzt, wenn ich sage, uns geht's gut, die Leute sehen das, was wir tun, sie kommen.
Mhm.
Wir haben wirklich, wenn wir spielen, können wir eigentlich wirklich auf Publikum zählen und können sogar Zusatzvorstellungen machen, weil es so gut verkauft ist. Es hat so für 100 Leute Platz bei Kindervorstellungen, und Erwachsenen ist es so 76 Zuschauerplätze gibt's. Und das heißt, die Leute kommen, die haben wirklich, ist ein gut laufender Kulturbetrieb.
Mhm.
Schwieriger ist es bei Gastspielen, das machen wir eher selten, die Leute da auch zu motivieren. Also ich glaube, die Theaterwerkstatt ist so verbunden mit unseren Personen.
Mhm, okay.
Das müssen wir jetzt mal schaffen.
Ja,
wir
haben 10 Jahre lang wirklich immer jedes Projekt eigentlich schon miteinander, aber für jedes Projekt immer wieder eine Eingabe machen müssen und Gelder beantragen. Und jetzt bekommen wir eine Leistungsvereinbarung endlich. Das heißt, wir haben so eine gesicherte finanzielle Struktur, so einen Boden und können darauf aufbauen. Aber ja, das haben wir über 10 Jahre lang
entwickelt.
Und entwickelt.
Ja. Ist das ich wollte gerade sagen Modell, aber du hast ja gerade eben selbst schon gesagt, es ist mit eurer Person verbunden. Also man muss halt eine solche Person sein, um sowas machen zu können. Das kann man nicht einfach nur nachmachen, oder? Aber was heißt denn das, dass es mit eurer Person verbunden, mit eurer Leidenschaft, mit eurer Aufopferungsbereitschaft, mit?
Nee, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, wenn Giuseppe Spina ein Stück macht, auch mit, in Konstellation vielleicht mit anderen Künstlern, dann hat man Lust, das zu sehen. Wenn wir wieder ein Stück machen, dann, ja, da gehen wir. Und ich bin erstaunt, ich hatte immer ein bisschen Angst, gerade jetzt auch im Kinderstückbereich, wenn nicht so regelmäßig ist, ja dann nicht so, dass jeden Monat was stattfindet, sondern dann ist mal punktuell, jetzt nach dem Sommer, ab September läuft die Muskeltiere. Bei uns für die Kinder und ich hoffe, dass sich das dann auch wieder rumspricht und die Leute kommen. Also es ist dann punktuell und es funktioniert. Ah ja, Rahel, Simon machen wieder ein neues Kinderstück, da gehen wir hin. Da kommen auch die Erwachsenen.
Okay.
Und so spricht sich das dann irgendwie, sind die Personen, die haben dann wie so eine Art, wie so ein Fanclub oder so, oder spricht sich dann, keine Ahnung, wie sowas effektiv läuft. Klar, es muss auch, wir müssen auch, die Marketingfrau ist da auch immer dran. Aber jetzt im Sommer haben sie die Musketiere, die sie spielen im Islikon Open Air Theater und es läuft total gut, der Vorverkauf.
Wie groß ist denn die Konkurrenz in Frauenfeld? Wie viele Kulturbetriebe?
Es gibt noch das Eisenwerk. Das ist ein großer Kulturbetrieb. Die sind vor allem ausgerichtet auf Gastspiele, Konzerte. Genau. Und wir, glaube ich, zeichnen uns aus als Produktionsstätte. Also ich glaube, das Spezielle, auch nochmal deine Frage vorher, ich glaube, das Spezielle bei uns ist, dass wir wirklich vor Ort produzieren und dann gibt es eine Erstserie von, sagen wir, 8 bis 12 Vorstellungen, die dann folgen. Und das heißt, es gibt die Premiere und man sieht es da das erste Mal, bevor das Stück dann bei uns fast immer auf Tournee geht.
Gibt es bei euch so eine Arbeitsroutine, so... Wir treffen uns um 9 am Montag und dann.
Ja, Montag, 9 Uhr ist ganz gut.
So fix und, aber ansonsten ist ja der Kulturbetrieb oder gerade der Schaffensprozess ein bisschen vom Wetter, von der eigenen Stimmung und von der eigenen Kraft irgendwie auch abhängig. Könnt ihr das irgendwie institutionalisieren, dass alles gut planbar ist?
Ja. Das sind wir auch immer jetzt über die Jahre. Also wir sind wirklich total demokratisch. Es wird über alles diskutiert. Es ist auch anstrengend, aber es ist anscheinend ein guter Weg. Und wir haben wirklich einen Schuh fix, einen Montag, aber Schuh fix, ja. Dann ist man kurz vor einer Premiere, dann kann man am Schuh fix auch nicht kommen. Aber wir haben schon so dieser Montag 9 bis 11, diese Sitzungen, die sind schon so alle 2 Wochen angedacht, aber jetzt gerade mit Sommertheater hier und dort ist es nicht möglich. Aber grundsätzlich übers Jahr haben wir diese alle 2 Wochen 9 bis 11 Sitzung, Betrieb, Theaterwerkstatt. Und dann aber natürlich, die Proben sind dann total individuell gestaltbar. Das müssen wir auch nicht kommunizieren. Also wenn
du ein Solo hast, dann ist es ja
ist völlig wurscht.
Bei dir im
Garten. Man muss halt einfach sozusagen den Raum reservieren und das alles, dass man da guckt, dass man aneinander vorbeikommt.
Jetzt gibt's ja auch die Superstars, Puppenspieler, wenn man so will, Echse.
Ja, Micha Hatzius, der war über mir.
Ja?
Vor 2 Jahren
Ach
oder so.
Ach nee, tatsächlich.
Ja.
Also ich habe den, als ich den das erste Mal gesehen habe, das war, ich weiß gar nicht, wo ich den gesehen habe, im Fernsehen, irgendwann vor Jahren, aber es war brüllenkomisch. Ich muss sagen, super genial. Jetzt dritte Jahr mit, ach Gott, mein Gedächtnis und die vielen Namen der Comedians. Jetzt dritte Jahr regelmäßig im MDR auf mit dem Komiker aus dem Osten. Wie heißt er denn? Schubert. Und es gibt diesen, was ein fürchterliches Dahingestammel. Krämer heißt der, glaube ich, gell? Der Puppenspieler. Kennst du den? Nee? Okay.
Das müsste ich kennen, bestimmt.
Entscheidend, also wohin die Frage führen soll, ist, wenn du diese Superstars siehst, hast du dir da mal drüber nachgedacht, auch so eine Figur zu entwickeln? Oder eben Herr Fessler, der bei Dreiseit übertragen wird vor einem Publikum mit 500 Zuschauern oder sowas?
Ja, nee, also ich glaube, Micha brilliert im Improvisieren. Micha ist ein Improvisationsgenie. Ich weiß noch, da war er ganz am Anfang und hat dann bei Keith Johnstone hat er irgendwelche Workshops, Kurse belegt und er war so glücklich und der ist da richtig zu Hause. Das bin nicht ich. Also ich habe, Simon zum Beispiel kann auch sehr gut improvisieren. Und ich habe so das Gefühl, da fehlt mir auch, ich habe immer so eine Bildungslücke. Also ich finde, man muss so beim Improvisieren auch auf einen riesen Wissensschatz zurückgreifen können und sehr breit abgestützt sein. Das würde ich mir nicht zutrauen. Das heißt, ich glaube, bei mir ist diese Form, die wäre nicht richtig, glaube ich. Also nee, da bin ich auch überhaupt nicht neidisch oder irgendwie habe das Gefühl, das Reil, das müsstest du noch tun, um irgendwie gar nicht. Nee,
Sind deine anderen Anteile, die mal geplant waren, noch irgendwie im Leben
welche,
präsent?
Welche Anteile?
Querflöte?
Gar nicht mehr.
Konditorei?
Gar nicht.
Auch nicht?
Auch
Backen
nicht.
Mit Kindern?
Auch nicht.
Auch nicht. Okay, die Puppen haben alles verdrängt.
Die haben alles verdrängt, die haben es geschafft.
Ja,
ja, die haben es geschafft.
Verlangen deine, oder haben deine, ich weiß nicht, wie alt deine Kinder sind?
Ja, 10, 14 und 16.
Okay. Hat die Puppe da eine stärkere Rolle gespielt in der frühkindlichen Phase als jetzt im normalen Umfeld? Musstest du mit den Puppen mehr anstellen, als wir als Nicht-Puppen-Profi-Eltern das getan haben?
Es wäre so schön, wenn ich jetzt sagen könnte, ich habe da jeden Abend noch so ein bisschen gekaspert. Ich glaube jetzt bei Clara, bei der Jüngsten, da haben wir so ein Ritual mit den Stofftieren. Also, dass ich die einfach bespiele, oder? Das findet sie total lustig. Aber es ist natürlich auch Tatsache, dass wir sehr viel arbeiten, Simon und ich. Wir haben über all die Jahre viel gearbeitet. Und dann ist man, wenn man zu Hause ist, habe ich ehrlich gesagt, keine Lust mehr auf Puppenspiel. Aber ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob es Anna oder Vincent war, als sie klein waren, hatte ich so den Laptop aufgeklappt und dann kam plötzlich so ein Kugelschreiber so rübergehüpft. Und dann habe ich, also so wie so eine Spielleiste, dann habe ich gedacht, ach, ein Puppenspielerkind. Aber eben zu Hause ist, ich glaube auch unsere Kinder, wer weiß, was die Clara, die ist so vielleicht noch so kreativ, chaotisch, sehr stark veranlagt. Aber ich glaube, Vincent hat mal gemeint, er will einen Beruf, wo er Ferien mit den Kindern hat und gut verdient.
Also
Buchhalter.
Ich stelle mir auch vor.
Der Opa wird glücklich sein, oder?
Also wenn man aus dem Kindergarten die Kinder abholt und sich mit den Eltern unterhält und sagt, ich bin Puppenspielerin.
Mhm.
Wie lange dauert es, bis man jemandem erklärt hat, was das beinhaltet? Und isoliert man sich in Künstlerkreisen mit so einer beruflichen Basis oder wie das beeinflusst auch das Privatleben logischerweise und das
ja.
Umfeld der Kinder letzten Endes?
Ja, also Simon und ich eben, es ist wirklich so, dass durch das wir zusammen gewachsen sind seit 20 Jahren, zusammen arbeiten, zusammen Familie haben, wir haben ehrlich gesagt, wie auch jetzt, glaube ich, kommt eine Phase, wo man wieder sich öffnen kann und eben auch man sich treffen kann, inspirieren lassen kann. Aber die letzten Jahre waren wirklich auch einfach Arbeit und dann zu Hause die Kinder ganz pragmatisch. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich irgendwie in Künstlerkreisen bewege oder ich selber würde mich auch nicht unbedingt als Künstlerin benennen. Also ich weiß nicht, es ist ein Handwerk. Es ist wirklich auch sehr pragmatisch, aber das hängt natürlich auch zusammen, eben Kinder, was man da alles organisieren muss, mit Schule, mit allem. Wie erkläre ich, was ich für einen Beruf Puppenspielerin ist, dann meistens, die Frage, das kann man, gibt's das auch? Ja, das kann man auch lernen.
Ja, genau,
und dann ist
ja. Was ist denn Arbeit? Also ich meine, klar, wenn du auf der Bühne stehst und die Puppe spielt und Publikum ist da, dafür, das ist dann so die sichtbare Arbeit.
Ja.
Aber das Schreiben, die Pointen schreiben, also ja. Herr Fessler und die Stürme der Liebe, das ist jetzt das einzige Stück, das ich eben beurteilen kann, aber da steckt sehr, sehr, sehr viel Feinschliff drin, wenn man so möchte. Ist das die Arbeit? Ist das das, was man nicht sieht?
Ja, wir, Simon und ich, sind ein sehr effizientes Team über all die Jahre jetzt geworden. Das heißt, wir treffen uns inzwischen wirklich bei Probenstart quasi blanko im Raum und dann machen wir erstmal eine große Übersicht über die Abfolge der Szenen. Und dann ist es so, dass wir teils Szenen sagen, völlig, man muss nicht vorne anfangen, irgendwo raus, wo wir jetzt gerade das Gefühl haben, da könnte man jetzt anfangen. Dann improvisiert man, dann fange ich manchmal an zu tippen, manchmal hat Simon einen guten Rutsch, manchmal kommt wirklich Herr Fessler ins Spiel und dann der Text so richtig geschliffen, das ist dann schon Simons Werk. Also er ist Pointen, eben auch wirklich so klar und eben die immer funktionieren, das ist wirklich, das ist dann noch wieder ein anderes Handwerk, was dazu kommt. Und da kommt dann was zusammen, glaube ich, was dann halt Spaß macht. Auch eine sehr sichere Basis ist auf der Bühne. Das ist dann einfach das hält, das Gerüst.
Da kommen dann viele Talente zusammen in so einem Gemeinschaftswerk. Ja. Ja, das ist natürlich schön, wenn es so befruchtend ist. Und ich meine, wenn ihr in der Theater, Werkstatt. So einen regen Austausch habt und euch auch gegenseitig zuschaut, habt ihr ja wahrscheinlich auch permanente Befruchtung, oder? Oder Kritik, hast du gesagt? Ja. Kritik wird offen geäußert.
Es ist jetzt also dieses Mal gerade speziell bei Herrn Fessler. Simon und ich waren, man ist ja immer im Stress vor einer Premiere. Und dieses Mal war es wirklich ganz arg. Also wir haben wirklich, wir wollten es, Joe Fenner ist es so unser ältestes Mitglied und das ist auch, der hat auch die Laudatio gehalten bei meinem Kulturpreis bei der Übergabe. Und er hat wirklich alles gesehen, was wir gemacht haben, was ich gemacht habe. Und eigentlich wäre es mir schon ein Anliegen gewesen, ihm das mal noch zu zeigen, bevor wir dann die Premiere haben. Aber Simon und ich haben wirklich bis am Ende gearbeitet. Mhm. Also wirklich, wir hätten es, weil wir zeigen es nicht gerne, wenn wir nicht selber an dem Punkt sind, wo wir sagen, ja, jetzt ist es irgendwie so, dass wir das gelöst haben, das Dramaturgische. Und wir wollten zum Beispiel auch, Herr Fessler, wir hätten es sehr gerne gehabt, wenn er länger dauert. Mhm. Aber es ging einfach nicht. Die Geschichte ist in einer Stunde erzählt. Mhm. Kann man nichts machen.
Du hast den Thurgauer Kulturpreis angesprochen.
Ja.
Was hat denn der für eine Bedeutung? Also er hat einen Geldwert, ich glaube 20.000 Franken.
Ja.
Und natürlich einen Prestigewert, Anerkennung und vielleicht all das, was man als Puppenspielerin nicht so leicht, oder die anderen kriegen es auch nicht leicht, aber wo es vielleicht doch noch schwieriger ist, diese Anerkennung zu bekommen. Was war denn deine Reaktion und wie hast du es erfahren? Wie geht es? Wird es öffentlich verhandelt, wer dort in Frage kommt?
Nee, das ist ganz geheim. Ja? Das läuft total geheim. Mhm. Also am Schluss hat die Regierungsrätin, damals Monika Knehl, hat dann zwei Zettel. Also das wird im Gremium, werden da Namen vorgeschlagen und sie kann dann zwischen zwei Namen entscheiden. Und ich habe nicht im Entferntesten daran gedacht. Das ist ein sehr lustiger Moment, weil ich lag auf dem Sofa mit einem Lucky Look, manchmal um zu entspannen kurz, und dann hat's Telefon geklingelt und ich hatte, oh nee, wer ruft denn jetzt schon wieder an? Simon irgendwie gerade noch so, bevor der Telefonbeantworter, die Regierungsrätin, und er hat schon gedacht, ach, irgendein Gig für seine Band, sie wollen uns vielleicht. Nee, sie will mich sprechen. Und dann hat sie mir am Telefon gesagt, dass ich diesen Preis bekomme. Boah, das war sehr heftig für mich, weil das musste ich erstmal verarbeiten. Das war ja gut. Es wurde im Frühling dann entschieden und im September war die Übergabe. Ich meine, ich bin, glaube ich, in dem Jahr auch ziemlich gewachsen. Also diese Wertschätzung, diese Anerkennung, auch das annehmen zu können und sich darüber zu freuen und auch mal sagen, ja, Rahel, da hast du was geschafft. Und das zu sehen und sich selber diese Anerkennung zu geben, das war für mich der Schritt in dem Jahr. Und das habe ich geschafft. Und ich habe diese Preisübergabe, das war total schön. Es war richtig ein schöner Anlass. Und ich glaube schon, dass es sichtbarer geworden ist jetzt auch, also das Puppenspiel. Also es hat was gebracht und es ist einfach großartig.
Aber das klingt tatsächlich ein bisschen so, als ob du das auch gebraucht hättest, um endgültig an deine Sache zu glauben, so wie du es jetzt erklärt hast.
Auf jeden Fall. Ich bin eine elende Zweifelin.
Also du bist nicht immer schon mit totaler dem Selbstbewusstsein durch die Welt gegangen, dass das alles genau das ist und richtig und niemand anders macht so, wie du das machst. Und also das heißt, die Anerkennung war nicht nur.
Es ist total toll. Ja. Also auch jetzt, ich merke es gibt eine Sicherheit, es gibt eine Kraft. Mhm. Und die war genau im richtigen Moment.
Mhm. Mhm. Wegen ist da, weil du gezweifelt hast besonders davor?
Ja, nee, ich glaube einfach, weil wir auch eben, wie gesagt, ein bisschen müde sind und eben zweifeln. Ich glaube, das bleibt da. Also
Ist es das wert? Und es ist es wert.
Und was bin ich, was kann ich? Und so zu merken, doch, Rahel, das wird gesehen, das wird geschätzt, das hat, ich meine, die Freude an der Sache an sich, die habe ich immer gehabt. Also dieses Entdecken, wie wird etwas lebendig, all diese, das ist etwas, was mich fasziniert. Ja.
Was haben deine Eltern gesagt?
Genau. Ist der Vater jetzt im Reihen?
Ja, mein Vater hat inzwischen kommt er jedes Stück gucken und hütet ganz oft unsere Kinder. Also ist der entspannteste Großpapa, den man sich vorstellen kann. Das ist super. Und er ist sehr stolz. Genau. Inzwischen ist er, hat er Freude daran. Aber es war.
Er sei an dieser Stelle herzlich gegrüßt.
Ja.
Und mein Kompliment übrigens, also ist auch einfach schön zu sehen, dass eben auch diese kleinen Randbereiche der Kultur diese Wertschätzung erfahren und auch verdient. Also das möchte ich schon sagen. Hat sicher nicht die falsche Person den Preis gewonnen. Und vielleicht, wenn ich das jetzt aber so herausgehört habe, ist das ja auch ein Preis für dich und deinen Mann Simon auch ein bisschen. Ne? Wenn er so einen hohen Anteil an deinen Stücken hat, dann bist du zwar die Preisträgerin, aber er hat als Architekt irgendwie mit am Haus gebaut.
Und was auch noch eine Schiene ist, was vielleicht noch zu erwähnen ist, was ich glaube, ich habe da auch mal einen Förderpreis bekommen für die Arbeit für Theater von Anfang an. Das ist auch so ein Steckenpferd, was ich über die Jahre immer wieder verfolgt habe. Das ist total spannend. Das mache ich mit einer Münchner Regisseurin zusammen, Andrea Kilian. Und da geht's darum, Kinder ab 2 Stücke zu machen für Kinder ab 2.
Mhm.
Und das ist auch so eine ganz spannende Arbeit. Ein Abtauchen in völlig eine andere Arbeitsweise wieder, weil da sind ja keine ausgeschaffenen Puppen Thema, sondern da ist wirklich Material und die Sinnlichkeit. Und
also ich habe leider Herrn Fessler nicht gesehen, aber ich habe ein paar Videoclips gesehen, darunter auch diese Sache mit vom Korn bis zum Teig,
übers
diese Entwicklung. Es ist zwar komprimiert und zwar kurz, aber man bekommt eine Vorstellung. Mhm. Ist das eins der Stücke im Rahmen?
Das war das erste, was ich gemacht habe.
Ja.
Ja, Flow und dann kam Klang. Da ging es dann vor allem über das Horchen, übers Lauschen.
Hm.
Und jetzt haben wir Stoffen. Das ist mit Textil. Ja.
Ja. Also die Kinder reagieren da sehr stark drauf.
Ja, sehr. Ja. Also das ist, da geht man ja auch testen.
Hm.
Also da kann man ja auch nicht theoretisch ein Thema erfinden. Also man erzählt auch keine Geschichte, sondern Geschichte, das Material ist die Geschichte und man muss wie rausfinden, was interessiert mich und was interessiert aber auch die Zweijährigen. Mhm. Und die sind ja knallhart. Also wenn die es nicht interessiert, die lächeln mal nicht. Also, sondern die stehen auf, gehen raus, weinen. Sowieso haben sie einen guten Tag, haben sie einen schlechten Tag. Mhm. Und da geht's darum, wieder ganz andere Rhythmen und, aber eben auch da, die Erwachsenen sind da auch berührt und dabei auch von diesen Themen. Das ist auch eine, aber mal schauen, wann wir das nächste so machen, weil das ist wirklich ein Luxus. Das kann man sich nicht oft leisten. Weil natürlich kann man sich vorstellen, das ist ja begrenzt. Man kann ja nicht 80
Zweijährige.
Das hat man ja dann eh nicht. Es ist ja gemischt mit Eltern und so. Ja. Aber das ist ja immer sehr intim und das soll es auch sein. Das heißt, so bei 40, 50 Leuten ist da Schluss. Und in der Schweiz ist diese Theaterform auch noch am Entstehen. Mhm. Ich glaube, Italien, Deutschland, Holland haben da schon, Frankreich, die haben ja teilweise Stücke ab 0, das können wir uns gar nicht vorstellen.
Das ist tatsächlich eine ganz neue Dimension und ich glaube, wenn du da mal 2-3 Jahre Erfahrung hast, dann kommen wir wieder und machen nochmal einen Podcast. Jetzt kommen wir langsam tatsächlich zum Ende. Und wir schließen ja immer gern mit der Frage an unsere Gäste und Gästinnen zum Lieblingsort am Bodensee. Hast du denn so etwas? Einen Lieblingsort, einen Kraftort, einen Ort, den du anderen empfehlen möchtest? Und du darfst natürlich auch die Theaterwerkstatt sagen.
Nein, das ist nicht mein Erholungsort. Ich bin ja letzte Woche im Rahmen des Seeburg-Theaters. Da machen wir ja Honig im Kopf und da wird auch gefilmt. Und dann durfte ich mit Tilda, mit der Puppe, die ich spiele, die Enkelin von Amandus, durfte ich eine Schifffahrt machen.
Mhm.
Von Steckborn nach Kreuzlingen.
Mhm.
Und ich muss ehrlich sagen, wir wohnen jetzt seit, Gott, erst in Konstanz, Kreuzlingen, bald 18 Jahre oder so. Und ich habe das noch nie so gemacht. Und das ist traumhaft schön.
Mhm.
Also abends ab 18 Uhr in Steckborn, da gibt's noch das Schiffländli, so eine kleine Kneipe am Hafen. Man ist wie in einer anderen Welt. Steigt man aufs Boot und dann fährt man so im Zickzack. Also fährt dann immer mal wieder so rüber auch auf die deutsche Seite, Reichenau und dann wieder so hin und her geht das. Und man hat immer die Abendsonne, die da runter geht. Man hat links und rechts die Naturschutzgebiete.
Mhm.
Es hat Sofas auf dem Schiff. Also man kann so richtig hängen. Also es ist traumhaft. Hab ich gedacht, also das ist jetzt zum Beispiel ein neuer Lieblingsort.
Okay, ja, die Schifffahrt kann ich verstehen. Ich bin auch immer gerne auf dem Wasser, haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert.
Tatsächlich, ja.
Aber erzähl doch noch ganz kurz zum Schluss was über Tilda, hast du gesagt, gell?
Ja, Tilda.
Wer ist Tilda?
Tilda, die ist 11 Jahre alt, Das ist eine Puppe, eine Vollgliederpuppe. Hat auch Mario und Melanie gebaut in Berlin. Und ich spiele die mit, eigentlich häufig mit Moira zusammen. Also man braucht bei einer Vollgliederpuppe ja eigentlich, muss man mindestens zu zweit sein, um sie so richtig zu animieren. Ich spiele sie auch teilweise alleine, aber häufig zu zweit. Das ist wieder eine neue Erfahrung für mich. Und ja, ich darf die spielen. Amandus, der Großvater, wir haben Szenen zusammen und Tilda ist eine Hauptrolle und in dem Stück sehr wichtig. Und die bin ich jetzt so am Ausloten.
Mhm. Und das ist Sommertheater?
Sommertheater Seeburg. Sommertheater Start ist dann am 10. Juli. Es läuft dann über einen Monat, knapp einen Monat.
Mit wie vielen Aufführungen diesen Monat?
Oh, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. 18 oder 20 Aufführungen.
Klingt auf jeden Fall ungefähr. Auch nicht nach dem Ferienmonat.
Nee, Sommerferien ist bei uns eigentlich nie. Aber mit dem Preisgeld vom Kulturpreis leisten wir uns Ferien dieses Jahr. Im Herbst die ganze Familie.
Wo geht's hin?
Norddeutschland.
Norddeutschland?
Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Aber Norddeutschland ist schön.
Faszinierend.
Die Nordsee.
Wer träumt nicht davon?
Ja, ja. Oh, aber die Nordsee ist schön. Und wo genau? Die ganze Amrum. So eine ganz Amrum.
Nee, ja, okay. Amrumgänger.
Super. Kann man sich auf jeden Fall erholen. Man kann sich zurückziehen. Da ist dann der Touristensturm nicht mehr da, oder? Dann ist doch wunderbar.
Ebbe und Flut.
Also dann wünsche ich dir und deiner Familie auf jeden Fall gute Erholung und vorher noch eine gute Spielzeit. Vielen lieben Dank, dass du so offen über deine Arbeit, über deine Figuren, über Herrn Fessler gesprochen hast. Vielen Dank, dass du dabei
warst. Vielen Dank euch, dass ihr den weiten Weg nach Kreuzlingen auf euch genommen habt.
Jederzeit, hat sich sehr gelohnt. Es war mir eine Ehre. Danke.
Tschüss.
Und nun mit den besten Empfehlungen.
Näher am Wasser gebaut hat keiner. Eins ist schon mal beim Hinsetzen klar. Näher am Wasser gebaut hat keiner als die Seehalde in Uldingen-Mühlhofen. Es plätschert nur wenige Zentimeter vom klassisch eingedeckten Tisch vor sich hin. Auch aus den Fenstern der Gaststuben wirkt der Bodensee so nah, dass er den Gast immer berührt. Wer draußen im Garten sitzt, hört zwischendurch ein Schwanenpaar bei der Diskussion allfälliger Eheangelegenheiten und auf dem Teller. Darauf zeigt Küchenchef Markus Gruhler erstaunliche Konstanz. Inzwischen schon seit Jahrzehnten pflegt das Haus einen eigenständigen Stil mit regionalen Bekenntnissen. Und so findet sich trotz allgemeiner Knappheit auch Bodenseefisch auf der Karte. Gut zu erleben als Häppchen in der Vorspeise. Da glänzt zum Beispiel ein in süß-säuerlichen Essig eingelegtes Fählchen. Auch das Rotauge nach Matjes Art ist eine für hiesige Verhältnisse sehr ungewöhnliche Zubereitungsart. Funktioniert in milder Salzigkeit aber ausgezeichnet. Die milde Fischsuppe mit Röstbrot und Rui ist ebenso ein guter Beleg dafür, dass Fisch in all seinen Facetten zum kleinen Einmaleins der Küche gehört. Frei von Gräten, immer zart und auf die Sekunde genau gegart, entfalten praktisch alle Tiere aus Meer und See optimal ihren Eigengeschmack. So auch der exzellente Steinbutt im Hauptgang, ergänzt um einen zarten Pulpo. Witzig dabei eine sogenannte Stockfischbrandade. Dabei handelt es sich um ein Püree, in dem sich Fisch und Kartoffeln zu einer geschmacklichen Liaison verbinden. Für den meisten Gerichten schwebt stets eine duftige Wolke aus Aromen, die von raffinierten Gewürzen ausgehen. Mal ist es Fenchel, mal Nelke, mal Knoblauch in zarten Nuancen. Wie pumpt die Küche zu viel davon und das Essen, sodass die Ausgangsprodukte nicht im Würznebel untergehen? Deliziös komponiert ist der Nachtisch, gebackener Grießknödel mit Rhabarber-Ragout und Waldmeistereis. Der Kontrast des knuspernden und heißen Knödels zu den eisigen Verlockungen funktioniert hervorragend. Da mischen sich Aromen von Bitterorange, lieblicher Erdbeere und karamelliger Schokolade. Tatsächlich ein Fest für die Sinne. Kein Wunder, dass Familie Schwan da eifersüchtig schnattert. Ein Tipp für diejenigen, die Theater im Freien lieben. Die Festspiele in Langenargen. Wer am Bodensee über Festspiele spricht, der meint zumeist die große Bühne in Bregenz. Aber es lohnt sich auch, einen Blick auf die kleinen Bühnen zu werfen, die ebenfalls im Freien spielen und auch ganz nah am Wasser gelegen sind. So die Festspiele in Langenargen. Die Bühne ist kein Prunkstück, aber das muss sie auch gar nicht sein. Was zählt, ist die Kulisse. Und da müssen sich die Langenargener gar nicht verstecken. Direkt am Wasser, vor dem Montfortschlösschen.
Die große Premiere der Festspiele hat bereits im Juni stattgefunden. Aber die Hauptspielzeit findet im Juli und im August statt. Zwei Stücke sind geboten. Eines für die Großen am Abend und eines für die Kleinen. Für die Großen gibt es was fürs Herz. Romeo und Julia, was muss man da noch viel erklären? Mädchen und Junge verlieben sich, die Familien haben was dagegen. Am Ende geht die Liebe bis in den Tod. Für die Kleinen gibt es was zum Lachen. Das Sams, eine Woche voller Samstage, nach der Kinderbuchreihe von Paul Maar. Im Juli gibt es 4 Termine um 15.30 Uhr und im August noch 3 weitere und sogar eine Abendveranstaltung für die Kleinen, die auch mal groß sein dürfen. Ach, und dann gibt es noch eine gespielte Lesung, Enno, der kleine Elefant. Wer also Theater im Freien liebt, der sollte sich die Festspiele in Langenargen mal anschauen. Romeo und Julia und das Sams. Übrigens, im Juli wird die Sonne zwischen 21.30 Uhr und dann 21 Uhr untergehen. Das heißt, wer sich das Abendstück um 19.30 Uhr anschaut, der wird zum Ende des Spiels auch noch mit einem Sonnenuntergang belohnt. Romantischer kann es ja gar nicht mehr sein.
Das war der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Vielen Dank fürs Zuhören.